Domradio Menschen
Podcast. Saint Cyril in Damaskus, das ist die Pfarrgemeinde von Pater George Aboud in Damaskus in Syrien. Pater George will seine Gemeinde nicht aufgeben. Er sagt, wir Christen gehören hierhin. Deswegen fliegt er zwischen Deutschland und Syrien hin und her. In Damaskus ist er für die 2000 Gemeindemitglieder da, die im Land ausharren. Und in Deutschland sucht er die 1000 Gemeindemitglieder auf, die den Weg übers Meer nach Europa auf sich genommen haben. Heute erzählen wir in dieser Sendung Menschen im Domradio von beiden Teilen dieser Gemeinde von Pater George, der im Übrigen im Libanon aufgewachsen ist und Ordenspriester ist. Er hat den Konflikt in Syrien über viele Jahre beobachtet, er hat im Krieg ausgeharrt und kann uns deswegen heute von innen, aus dem Land, aus dem Konflikt, aus dem Bürgerkrieg berichten. Herzlich willkommen, Pater George Aboud, hier in dieser Sendung.
Danke.
Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen.
Domradio Menschen.
Pater George, die Sendung Menschen fängt immer mit einem Fragebogen an. Und jetzt sage ich an dieser Stelle das mal für alle Hörer. Pater George spricht ein ausgezeichnetes Deutsch. Sie haben schon als Student interessanterweise Deutsch gelernt, aber natürlich ist es nicht Ihre Muttersprache und natürlich ist eine Live-Sendung eine Herausforderung und natürlich ist so ein Fragebogen in einer Live-Sendung eine besondere Herausforderung. Also wenn jetzt mal gleich irgendwie ein paar Worte sind, die ein bisschen schwierig sind, dann gucke ich mal, ob es mit Französisch geht und wenn es auch nicht geht, dann sagen wir, machen wir ein andermal. Pater George, der Fragebogen fängt ganz leicht an. Alter? Wie alt sind Sie?
49.
Sie hatten gerade Geburtstag, ne?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. 10. Mai, ne?
Ja, danke.
Von meiner Mutter habe ich
vieles gelernt. Besonders, dass ich guter Priester
bin. Mhm. Mein Vater hat mir
die gutes Herzen gegeben.
Als Kind waren die Berge für mich
ausgezeichnet. Also ich bin auf dem Land, auf dem Schufgebirge aufgewachsen und für mich ist immer schön, dort zu sein.
Das erzählen wir gleich. Und ich finde, es ist ausgezeichnet. Es gibt gar kein Problem mit dem Fragebogen. Im Knabenseminar konnte ich
selbstständig sein.
Schon als Kind vor dem Krieg fliehen zu müssen, hat mir für mein Leben gezeigt,
verschiedene Orte zu erleben und auch dazu zu passen.
Ich wollte noch vor dem Abitur ins Noviziat, weil?
Weil, also ich bin als Kleinkind im Knabenseminar und
hier geht es, erzählen okay. Wir gleich, der Fragebogen ist immer kurz. Also, okay. Sie wollten ins Kloster, weil?
Weil ich wollte Priester werden.
Mhm. Sie wollten zu den Basilianern, so heißt der Orden. Ja. Weil?
Weil mein Onkel war ein Mitglied des Ordens. Das war ein Grund, ja.
Als junger Mann in Rom konnte ich
Europa erfahren.
Ich habe so gut Deutsch gelernt, weil
unser Regens hat uns ermutigt, Sprachen zu lernen und er selber konnte gut Deutsch.
Das orientalische Kirchenrecht hat mich interessiert, weil
die Gläubigen und die Kirche zu dienen.
Ich habe den Menschen in meiner Gemeinde in Syrien geraten, nicht zu fliehen, weil
unser Land ist.
Bashar al-Assad ist für mich
ja, das ist eine
das ist zu kompliziert für den Fragebogen, sehe ich ein. Ja. Der Krieg in Syrien ist
gegen die Logik und ja, unverstehbar.
Muslime und Christen haben in Syrien friedlich zusammengelebt bis?
Bis heute. Und sie werden es tun.
Mitglieder meiner Gemeinde, die in Damaskus geblieben sind, müssen vor allem aushalten, dass?
Dass sie dort bleiben und das Land nachher aufbauen.
Mitglieder meiner Gemeinde, die nach Deutschland geflohen sind, müssen vor allem aushalten, dass?
Dass sie hier ein Leben, also neues Leben schaffen.
Meine Aufgabe in Deutschland ist es,
dass ich bei unseren Leuten ja, ein bisschen zu stehen, bei sein, also
ihnen beizustehen.
Beizustehen.
Das Leben im Orient ist
einfach schön.
Das Leben in Deutschland ist
gemütlich.
Gemütlich? Das habe ich noch nie gehört. Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, wenn ich wüsste, das hier ist der letzte Tag in meinem Leben.
Ich werde mein Leben weiterführen, wie es ist.
Gott ist?
Gott ist Gott.
Ich finde, das klappt ausgezeichnet mit dem Deutsch. Ganz viel Stoff für diese 2-Stunden-Sendung Menschen mit Pater George Abboud. Zu Gast in der Sendung Menschen ist heute Pater George Abboud. Pater George, Sie stammen aus dem Libanon, aber Sie haben jetzt 15 Jahre in Damaskus in der Gemeinde Saint-Cyril gearbeitet. Diese Gemeinde gehört zur melkitisch-griechisch-katholischen Kirche. Und Sie sind anders als viele Syrer nicht nach Deutschland geflohen. Im Gegenteil, Sie wollten nicht aus Syrien fliehen. Sie haben gesagt, wir gehören hier hin. Warum?
Warum? Weil es ist in der Geschichte, dass die Christen in seit Anfang waren in Syrien. Und Damaskus ist schon berühmt von der Apostelgeschichte und Bekehrung Paulus. Es geschah also vor Damaskus, und in Damaskus wurde er getauft und war eine große christliche Gemeinde in Damaskus. Und seit Anfang der Kirche sind die Christen in Syrien und besonders auch in Damaskus. Hm. Und daher ja, müssen oder sollen wir auch weiter unser Glauben im Land leben und auch unsere Präsenz und auch das Land gehört uns wie der andere. Wir sind nicht Gäste in Syrien. Wir sind auch die ursprüngliche Bevölkerung.
Das heißt, Sie argumentieren ein bisschen anders. Die meisten Syrer sagen, oder mit denen ich gesprochen habe, was ich in den Medien gehört oder gelesen habe, ist, sie wollen einfach von dem Krieg weg, sie wollen einfach weg, sie wollen einfach in Sicherheit sein. Und sie sagen, ja, aber wenn wir das hier aufgeben, dann retten wir vielleicht unser Leben, aber wir geben den Ort auf, an den wir gehören.
Ja, das, also verschiedene Meinungen oder verschiedene Art und Weise vom Denken und von auch das Leben betrachten. Ich verstehe auch, dass die Leute sich in Sicherheit bringen wollen. Hm. Und besonders, was ich auch mit erfahren, dass besonders der Vater Familie will seine Kinder in Sicherheit bringen oder auch eine Zukunft geben, bessere Zukunft.
Als er das im Moment in Syrien könnte. Ich habe eben gesagt, dass Sie für drei also dass 1000 Mitglieder ihrer Gemeinde sich nach Europa geflüchtet haben. Und sie haben gesagt, nein, nein, das waren 1000 Familien. Das ist, finde ich, sehr typisch, weil wir denken immer an Einzelpersonen. Und ja, im Orient wird viel mehr in Familien gedacht, oder?
Ja, bis jetzt ist die Familie der, wie heißt es also, trägt noch die Einzelnen. Und wir leben noch in Familien und auch unser System im Staatsamt ist es auch gebaut als Familienstamme. Mhm. Und nicht also jeder für sich wird, also ich gehöre einer Familie, ich bin Mitglied dieser Familie. Mhm. Und ja, es ist noch stark.
Also es haben sich 1000 Familien aus ihrer Gemeinde geflüchtet, ungefähr. Sie haben mal irgendwo im Interview gesagt, hat sich keiner bei mir abgemeldet.
Ja, schon. Wir merken, dass die Leute sind weg. Wir hören, dass diese Familie ist weg und die andere ist geflohen und oder ausgewandert. Nicht alle sind nach Europa oder nach Deutschland. Hm. Gekommen.
Aber die nach Deutschland gekommen sind, deswegen sind sie jetzt hier, die gehen sie suchen.
Ja, ich suche nicht nur sie aus meiner Gemeinde, aus meiner Pfarrei, ich suche auch Mitglied unserer Kirche, Melkitisch-Griechisch-Katholische Kirche, auch die aus anderen Pfarreien oder aus auch anderen Städten. Hm. Aus Homs, aus Aleppo, aus Südsyrien oder auch andere Dörfer oder Städten von Syrien, die hierher gekommen sind.
Und wenn Sie welche finden, dann ist die Freude groß. Ich habe eine Reportage in Augsburg gelesen. Da ist eine befreundete Familie mit 3 Söhnen von Ihnen, Mansur, ja, glaube ich, heißt sie.
Stimmt.
Ja, und dann ist die Freude einfach groß, dass man sich gegenseitig wieder hat und sie wollen bekannte und unbekannte Familien aus ihrer Gemeinde und aus anderen finden, um was dann zu tun?
Ja, es ist der Ziel, sie zu finden und wo sie sind und danach auch für sie eine Betreuung, seelsorgliche Betreuung
aufzubauen.
Eine kirchliche Struktur für sie in ganz Deutschland, also wo man kann. Das heißt auch, man soll sie suchen, das heißt, wo sie sind und wie viel, in welche Zahl sie sind, dass man eine Gemeinde bilden. Wenn sie in einem Ort oder also eine Region wenige sind, dass keine große Gemeinde oder keine große Gruppe. Hm. Oder das heißt, man geht anders um, als wenn zum Beispiel in Berlin sind über 200 Leute. Mhm. Dann es muss eine Gemeinde oder eine Gruppe oder wie man sagt, liturgische oder mindestens eine Messe für sie halten. Und die Leute, die vermissen ihre eigene Kirche, ihre Gebete, ihre Feiern auch, weil es ist hier, sie sind ein bisschen entwurzelt. Mhm. Und jetzt kommen in eine Kultur, die sie haben davon schon gehört, aber andere Sitten, anderen Ritus im Gebet und besonders andere Sprache. Und hier ist es ein großes Problem ganz am Anfang auch.
Das ist klar, es ist das Arabisch und das ist so anders, na klar, und alles ist anders. Wenn Sie die Menschen finden, wie geht es Ihnen denn?
Sie sind so froh, dass sie in Sicherheit und Frieden leben, aber andererseits, das ist eine, wie gesagt, große Herausforderung, dass sie ein neues Leben fast anfangen müssen. Mit Sprache, mit Sitten, mit Arbeit, mit Wohnung, also fast vom Anfang, also wie heißt es, vom...
Von ganz neu anfangen.
Ja.
Das ist mit Sicherheit für alle eine Herausforderung. Sie haben, als Sie ganz klein waren, sind Sie durch die Berge gelaufen, durch die Berge im Schufgebirge. Davon erzählen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Pater George Amut heute zu Gast. Und Sie sind im Schufgebirge aufgewachsen. Ich gestehe, das musste ich erstmal nachschauen, wo das liegt. Das liegt im Libanon. Und Ihr Dorf lag 1100 Meter hoch. Ihr Vater war ein Bauer. Und wenn Sie davon erzählen, dann fangen Ihre Augen an zu leuchten. Das ist mir jetzt schon dreimal aufgefallen. Wie sah das Leben als Kind? Wie sah Ihr Leben als Kind im Schufgebirge aus?
Ja, schöne Erinnerungen. Also ich ging zur Schule, also in der Zeit von der also Schulzeit, und dann im Sommer, dann war ich mit dem Vater auf dem Land und Gewiese, und ich habe mit dem Vater gearbeitet, auch als ich 8, 9 Jahre alt war.
Was hat Ihr Vater angebaut? Was wuchs da auf den Feldern?
Obst.
Welches?
Apfel, Birnen, Pfirschen, Zwetschgen.
Zwetschgen. Der Mensch verschiedene, drückt sich ja so gewählt aus. Das heißt, Ihr Vater hat Obst angebaut.
Ja, und hat auch Trauben. Ja, Weinstock. Und hat auch Raki produziert.
Raki?
Ja, das ist das besondere Getränk im Orient.
Ja. Sie konnten davon leben als Familie, denn Sie haben ja auch noch viele Geschwister gehabt. War das war das immer schwierig? Mussten Sie immer bangen, dass Sie genug zu essen haben, oder war das ein entspanntes Leben?
Nicht so viel Entspannendes, aber für es genug. Also
entspannt im Sinne von, Sie mussten keine Sorge haben zu hungern.
Schon. Aber wir sind niemals verhungert oder Hunger gehabt. Ja. Wie gesagt, man betet, also unser Brot. Also tägliches Brot gib uns heute. Und dann.
Das war auch so, das war einfach, ja, das Gebet war wörtlich gemeint.
Ja.
Ja, okay. Von 1975 bis 1990 war Bürgerkrieg im Libanon. Und Sie sind mit Ihrer Familie auch früh geflohen. Ich habe einfach mal ein bisschen versucht zu lesen und zu verstehen für diese Sendung. Und ich habe dann gelesen, dass schon in der Frühphase dieses Krieges ein Massaker gab in Karantina von christlichen Milizen an Palästinensern und Schiiten. Und zwei Tage später wurden dann Palästinenser und Schiiten ermordet, und zwei Tage später gab es in Damur ein Massaker von Palästinensern und muslimischen Milizen an christlichen Zivilisten. Also das, was Sie heute in Syrien erleben, hat Sie eigentlich schon als Kind und Jugendlicher im Libanon begleitet. Irgendwie sind Sie so groß geworden, oder?
Ja, schon. Während des Kriegs des Libanon waren verschiedene Massaker, nicht nur diese beiden.
Ich weiß,
das waren am Anfang.
Genau, ich habe nur den Anfang genommen.
Ja, ja, ich habe vieles erlebt in Libanon als Kind, und ja, es gab schwierige Zeiten, wo wir, ich erinnere mich, als eine Nacht mussten wir alles zuschließen und in Angst im Haus zu bleiben, und dass man wartet, was draußen geschieht oder über uns kommt. Also ja, schon waren verschiedene schwierige Zeiten und aber es gab auch, könnten wir auch weiterleben bis ein Tag, also 1982 oder 83, also jetzt nicht genau im Kopf ist. Also müssten wir aus dem Dorf auch mit einem Massaker ausfliehen. Und also in wunderlicher Weise auch meine Eltern sind heil daraus gekommen.
Das haben Sie im Fragebogen, habe ich Sie danach gefragt, was das für Sie fürs Leben bedeutet hat, dass Sie schon als Kind mit Krieg und Massaker und eben Flucht vertraut geworden sind. Und Sie haben gesagt, ich musste immer lernen oder ich habe immer gelernt, mich an neuen Orten zurechtzufinden. Zwangsläufig.
Ja, das heißt, als Kind mussten wir vom Dorf nach Beirut und dann in Beirut, also das ist ein anderes Leben als auf dem Dorf. Ja, das heißt, und nachher bin ich nach Rom gekommen und dann.
Das war wieder ganz
ja,
anders.
Dann wieder,
das erzählen wir gleich, denn Sie sind mit 11 ins Knabenseminar, weil Sie haben ganz früh gewusst, ich will Priester werden und sind dann auch Ordenspriester geworden, aber das erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen. Im Domradio zu Gast ist Pater George, der zuletzt in Damaskus eine Gemeinde hatte, und zwar eine Gemeinde der melkitisch-griechisch-katholischen Kirche. Sie sind mit 11 Jahren ins Knabenseminar gegangen. Sie sind noch vor dem Abitur zu den Basilianern, den, wie heißen die richtig, den salvatorianischen Basilianern oder?
Ja, Basilianer Salvatorianer.
Die Basilianer Salvatorianer und haben gesagt, ich will zu euch, ich will meine ersten Gelübde im Noviziat schon vor dem Abitur ablegen. Und im Fragebogen haben sie gesagt, ich hatte einen Onkel, der war auch bei den Basilianern. Was hat gemacht, dass sie so früh gesagt haben, ich will dahin, das ist mein Leben?
Ach, das war nicht so.
Das klingt so, wenn man von außen drauf guckt.
Vom Anfang, es war nicht so klar, aber mein Onkel war Priester und Ordenspriester. Und er wollte, dass mein Bruder, mein jüngerer Bruder, zum Kloster holen und so. Aber zufällig war in einem Sommer gab es eine Art Kolonie, also ein Monat im Kloster für Kinder, Freizeit. Also
eine Ferienfreizeit.
Ferien, ja. Und dann hat mich hingebracht. Und dort haben die Priester, die Verantwortlichen uns gefragt, willst du weiter machen als Seminarist bleiben? Dann habe ich gesagt, ja. Dann nachher, ich habe mit meinem Onkel und meiner Eltern gesprochen, dann, ja, gerne, ich probiere noch mal. Dann, ich war im Knabenseminar und langsam hat es mir gefallen, dort zu bleiben. Und bis vor Abitur müssten wir aus dem Kloster auch fliehen. Also wegen des Krieges. Dann müssten alle Schüler, also auch Internat, die im Internat sind, auch die Schule musste aufhören und alle sind weg zu unseren Eltern. Und meine Eltern auch hatten ein Zimmer im Kloster, weil sie aus dem Dorf geflohen sind, dann haben Zuflucht im Kloster gefunden. Da müssten wir, ich musste mit den Eltern auch nach Beirut wieder fliehen. Und in Beirut habe ich fast ein ganzes Jahr im Elternhaus, also in der Wohnung gelebt. Dann haben die Priester vom Orden mich kontaktiert und die anderen, die also mit mir waren, die haben uns kontaktiert, ob wir weitermachen, oder die haben ein neues Haus in Beirut gefunden, wo sie die Seminaristen weiter unterbringen können. Und dann bin ich vor dem Abitur wieder eingetreten, und wir müssten unser Noviziat vor dem Abitur machen. Und da habe ich mein Noviziat gemacht und am Ende die Gelübde vorgelegt.
Abgelegt.
Und nach dem Noviziatjahr habe ich meine Abitur abgeschlossen.
Und dann sind Sie bald nach Rom zum Studieren gegangen. War das die Idee vom Orden?
Ja, das in der Zeit hat der Orden alle Kleriker, also Seminaristen, nach Rom geschickt, um dort in Rom weiter zu studieren. Aus zwei Gründen. Erstens, weil in Libanon war noch Krieg und dass die Seminaristen in Sicherheit studieren. Und zweitens, das ist auch ein Glück und auch eine Gelegenheit, auch in Rom zu studieren. Das ist schon eine schöne Gelegenheit.
Dann haben Sie auch noch einen Regens gehabt, der gesagt hat, Kinder, lernt Sprachen. Und Sie haben ein Stipendium gehabt und sind als Goethe-Institut waren Sie in Deutschland und haben Deutsch gelernt. Deswegen können Sie jetzt so gut Deutsch sprechen.
Ja, stimmt.
Sie sind dann zurückgekommen und nicht direkt nach Damaskus, aber aus Ihrer Zeit in Damaskus als Priester in der Gemeinde erzählen wir in der zweiten Stunde. Vorher hören wir aber einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Domradio. Menschen.
Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. 2. Korintherbrief.
Domradio. Menschen.
Am Mikrofon Angela Krumpmann. Zu Gast im Studio ist heute Pater George, der im Libanon groß geworden ist und in Syrien, in Damaskus, seine Gemeinde Saint-Cyril hat. Sie haben uns den 1. Korintherbrief mitgebracht und darin heißt es, Gott tröstet uns in all unserer Not. Ist das so? Sie haben nun wirklich Not erlebt, immer als Kind, als Jugendlicher, die letzten Jahre im Krieg in Syrien. Ist das so? Tröstet Gott Sie in Ihrer Not?
Sonst wer kann uns trösten? Also wenn wir leben ohne Glaube an einen Gott, ohne Glaube und eine spirituelle oder Hintergrund, kann man nicht also dieses Leben verstehen und auch diese Not auch akzeptieren oder in irgendeiner Weise auch überleben oder überstanden.
Aber Das verstehe ich schon, aber wenn Sie sagen, Sie bringen das mit, er tröstet uns in all unserer Not. Und Sie haben eben von dem Massaker erzählt, als Sie Ihr Heimatdorf im Schufgebirge aufgeben mussten. Und von dem, was in Syrien passiert ist, von dem, dass viele Familien ihrer Gemeinde ihre Heimat aufgeben mussten und. Also ist es so, wie tröstet Sie das denn? Wie tröstet Gott Sie denn in all dieser Not?
Also das ist nicht wie ein Trost, das also vielleicht menschlichen Trost, aber ein tiefen Trost, dass man, also erst man versteht nicht, was es passiert. Mhm. Man kann nicht verstehen mit unserem Verstand und Vernunft, warum ist es passiert und wieso und wozu. Und nur durch unsere Glauben, dass und besonders dass das Verständnis vom Kreuz und warum hat Gott auch am Kreuz gelitten und warum leiden wir hier auf dieser Erde. Also nur die Antwort ist im Glaube. Also einmal, ich war auf einer Veranstaltung von Adorai-Gruppe in der Schweiz.
Adorai-Gruppe?
Ja, heißt es Adorai-Gruppe.
Okay, eine Gruppe. Mhm.
Ja, und am Podium hatte eine Gesprächspartnerin mich gefragt, warum hat Gott das alles gelassen? Dass meine Antwort war, warum hat Gott auch Christus auf Kreuz gelassen? Keine menschliche Antwort. Und deshalb, diesen Trost ist es auch, also im Glaube spiritual zu verstehen.
Pater George ist Mitglied der Basilianer Salvatorianer. Das ist ein Orden der melkitisch-griechisch-katholischen Kirche. Pater George, dieser Orden hat Sie nach Rom geschickt. Da konnten Sie studieren und Europa kennenlernen, auch Deutsch lernen. Dann sind Sie zurückgekommen, erst in den Libanon. Das können wir jetzt nicht alles erzählen. Und dann nach Damaskus geschickt worden, in die Gemeinde St. Cyril.
Ja.
Sie waren nicht sofort Priester dieser Gemeinde, aber am Ende, ich raff das alles ein bisschen, waren Sie Priester dieser Gemeinde. Sie sind von 2001 an, leben Sie in Damaskus. Die Krise, das, was wir jetzt Krise, wo dann der Bürgerkrieg daraus entstanden ist, hat 2011 richtig angefangen. Wenn Sie diesen Zeitraum überblicken, was hat sich für Sie am meisten geändert in diesen, jetzt haben wir 2017, 16 Jahren?
Geändert an der...
Überhaupt, also dass es den Krieg gab oder was ist also, was hat sich geändert im Leben? Also wenn Sie überlegen, wie Sie 2001 nach Damaskus...
Das Leben, viel gewechselt und geschüttelt und also hat alles alle normale Wege geändert. Also das heißt, es ist nicht geblieben, im normale Zeiten und friedliche Zeiten gelebt haben. Also es
was ich gefunden habe, ist, dass es, das habe ich im Fragebogen auch schon gefragt, dass früher Christen und Muslime durchaus friedlich zusammengelebt haben. Und Sie haben gesagt, immer, und wir machen das auch weiter. Aber das war 2001 ja noch ganz anders, als es heute ist zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Man kann nicht beeinflusst sein von alles, was geschehen.
man kann nicht unbeeinflusst sein?
Unbeeinflusst sein, ja. Das heißt also schon, man spürt, es ist irgendwas, stimmt nicht mehr wie früher. Und dass die Leute sind mehr vorsichtig gegeneinander oder ein bisschen Spannung in der Gesellschaft. Also man spürt schon. Aber das Ganze hat nicht geändert, dass auch wo noch alle Konfessionen zusammen sind, weiter zu leben. Bis jetzt.
Was haben Sie selber vom Krieg in Syrien erlebt?
Ich habe also vom Anfang den Krieg erlebt, bis letzten September war ich immer also in Damaskus in der Pfarrei.
Wenn Sie unterwegs waren in deutschen Gemeinden, habe ich gelesen, dass Sie zum Beispiel erzählt haben, dass Ihre Kirche getroffen worden ist von Granaten. Haben Sie, haben Sie Menschen begraben aus Ihrer Gemeinde? Sind Menschen gestorben in Damaskus?
Stimmt, sicher. Menschen von meiner Gemeinde, meiner Pfarrei, Menschen also auch in der, also von anderen Pfarreien, von anderen, auch andere Leute, andere Konfessionen. Also die Granaten, die haben nicht unterscheiden zwischen den Leuten.
Das tun Bomben nie, weder Kugeln noch Waffen, das tun Waffen nie. Sie haben mir zur Vorbereitung dieser Sendung eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung von Februar 2017 empfohlen, die zu lesen, damit ich mich ein bisschen, damit ich wenigstens mal ein bisschen Ahnung habe, worüber wir hier reden. Darin habe ich einen Absatz über Ihren Patriarchen, also es war bis vor ein paar Tagen Ihr Patriarch, Gregor III., gefunden. Und was ich da gelesen habe, hat mich sehr verwundert. Und da stand steht zum Beispiel drin, also wie gesagt, das ist vom Februar 2017, äußert sich das Oberhaupt der griechisch-melkitisch-katholischen Kirche, Gregor III. Laham, gleich ob im privaten Gespräch oder gegenüber der Öffentlichkeit, ausnahmslos mit Lob für Bashar al-Assad. Das habe ich gelesen und habe gedacht, wie kann das sein? Wie kann das sein, Pater George?
Also das ist eine Einschätzung oder eine... Das heißt, die anderen, die sehen, dass unser Patriarch lobt den Assad.
Sie zitieren, also es ist ja ein Zitat. Also derjenige, der Autor sagt ja, ich habe das gehört. Das ist ja jetzt nicht, dass er gesagt, jemand hat mir erzählt, er hat es gesagt, sondern hat er selbst mit ihm, also es hat es ja selber gehört. Es gibt auch Zitate in der Frankfurter Rundschau und so, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann frage ich, wie sehen Sie das denn? Teilen Sie die Meinung Ihres Patriarchen?
Also ich sage immer, dass die Lage bei uns und die Einschätzungen sind sehr kompliziert. Und es hängt nicht die ganze, vom Anfang her meines Erachtens, lag nicht an einer Person, der Assad. Und wenn wir die Lage nur begrenzen, oder also ob ich mit oder gegen oder wie sehe ich ihn, gut oder nicht gut. Ich denke, dass wir die sehr, also wir haben nicht die Lage gut verstanden.
Wer ist wir?
Also die Situation in Syrien hängt nicht nur von diese Frage oder Antwort, soll er bleiben, muss er weg, weil es ist eine weltpolitische Situation. Wie gesagt,
Also Sie sagen, da hängen, das machen wir gleich nochmal ausführlicher, da hängen so viele Interessen und Parteien in Konflikt mit drin, aber deswegen wundert es mich trotzdem, weil Assad ist nun mal der Präsident des Landes und er hat nun mal Befehle gegeben. Es hat in diesem Krieg mittlerweile 400.000 Tote gegeben. Die gehen nicht alle auf das zu Lasten der Regierung, aber er hat Befehle gegeben und er hat diesen Krieg geführt gegen die syrische Bevölkerung. Also das wundert mich, dass das dann, dass das nicht auch gesagt wird.
Ja, Es ist ein bisschen schwierig, alles auf Deutsch mich zu...
Das verstehe ich, aber ich finde, Sie machen es sehr gut.
Das erklären. Also wenn ich nur die Frage stelle, ist es so, ja oder nein? Es stimmt nicht bei unserer Lage oder in dieser... ich muss auf eine Frage antworten, ja oder nein, ist es so oder nicht? Es ist nicht der Fall in Syrien oder im ganz Orient, weil wie gesagt Sie gesagt haben, das sind viele Strömungen, viele Interessen, viele Konflikte liegen dahinter. Religiöse Konflikte, politische Konflikte,
Machtkonflikte
und wirtschaftliche auch Konflikte. Mhm. Man muss auch nicht alle diese Konflikte außer Acht lassen.
Aber ich kann doch diese Konflikte außer Acht lassen und trotzdem sagen, der Präsident des Landes führt Krieg gegen seine Bevölkerung. Ich kann das eine doch von dem anderen auch, also ich meine, wir reden gleich über das andere noch. Ist es unmöglich zu sagen, ich kann Assad kritisieren, weil da noch die Russen und die Amerikaner und der IS und ich weiß nicht, was alles ist.
Ich habe Sie nicht ganz verstanden.
Also die Frage ist, kann ich nicht, wir machen gleich ein bisschen Musik und dann sprechen wir an der Stelle weiter. Ja. Kann ich nicht, also meine Frage ist, ich kann doch die weltpolitische Situation sehen und trotzdem sagen, auch wenn das alles kompliziert ist, kann ich doch trotzdem sagen, dieser Präsident führt Krieg gegen seine Bevölkerung.
Wenn Sie so einfach ausdrücken...
Es ist Ihnen zu einfach.
Für mich ja.
Okay, ich mache ein bisschen Musik und wir sprechen weiter. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Pater George aus Damaskus. Da ist er zuständig als Priester der melkitisch-griechisch-katholischen Kirche für die Gemeinde St. Cyril. Und eben sind wir daran hängen geblieben, dass Sie gesagt haben, es ist zu einfach, was ich sage. Und ich habe verstanden, ich sage das mal mit meinen Worten, es ist zu einfach, Pater George, sagen Sie, wenn ich sage, Assad ist alles schuld. Es gibt Dinge, die er möglicherweise verantwortet, aber auf gar keinen Fall trägt er alleine die Verantwortung für das, was in Syrien passiert. So richtig?
Ja, nein.
Nicht, okay.
Also, sind Fehler passiert oder auch trägt ein Schuld, aber es ist nicht so einfach.
Genau, das meine ich. Es ist einfach nicht so einfach. Es ist nicht einfach, es gibt nicht einen bösen Teufel und gute Rebellen.
Er ist nicht der einzige Schuld an dem Krieg in Syrien.
Das habe ich auch gar nicht, glaube ich, das würde ich auch gar nicht sagen. Also ich mache mal das Panorama ein bisschen größer auf. Es gibt das Assad-Regime, es gibt Rebellen, es gibt Opposition, es gibt Russland in dem Konflikt, es gibt die USA und den Westen in diesem Konflikt, es gibt Saudi-Arabien und den Iran. Die UN hat irgendwann gesagt, das sind jetzt, alles was ich aufgezählt habe, sind so viele Parteien, die an diesem Konflikt versteckte und offene Interessen haben. Dann gibt es so viele Perspektiven und so viele Wahrheiten und so viele Lügen. Sie sagen, bei dem, wie wir hier im Westen informiert sind, verstehen wir zu wenig. Unsere Perspektive auf diesen Syrien-Konflikt ist zu einfach und zu vereinfacht. Was kritisieren Sie? Was sagen Sie, was fehlt uns, dass wir einen besseren Blick oder einen kompletteren Blick auf diesen Konflikt haben?
Es sind schon in den Medien hier Leute, die kennen sehr gut und beschreiben sehr gut die Lage. Mhm. Aber der Ruf oder die Vorstellung, also der erste Eindruck, besonders bei den Leuten, das ist, dass die Lage bei uns ist so einfach. Der Präsident Assad muss weg. Und die Rebellen und die Aufständischen wollen Freiheit und Demokratie. Das ist die Vorstellung, der erste Eindruck bei den Leuten. Mhm. Und dieser Eindruck hat die Medien die Medien haben diesen Eindruck bei den Leuten beigebracht. Mhm. Aber und wie gesagt, dass die Lage, es ist nicht so einfach. Es liegen viele Hintergründe, viele Konflikte.
Sie sagen vor allem.
Diese Konflikte werden ja davon berichtet, aber ein bisschen nicht hoch oder so viel bekannt. Nur einfach, ist er böse, ist er schuldig, ist er nicht schuldig. Freiheit, Demokratie, das sind die Titel, die bei den Leuten, die haben. Sonst Hintergründe und diese verschiedenen Konflikte, die bei uns werden nicht so auch bei den der Leute gut beigebracht.
Also Sie sagen, einerseits erfahren wir zu wenig über die Hintergründe, über die einzelnen Konflikte und über die Hintergründe der Konflikte. Und Sie sagen, es ist nicht so einfach, die Rebellen wollen nicht einfach Freiheit und Demokratie. Die wollen ganz andere Sachen und da fürchten sie am allermeisten die Islamisten. Und darüber sprechen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Zu Gast heute hier im Domradio in der Sendung Menschen ist Pater George. Pater George, wir reden über ganz komplexe, schwierige Geschichten. Ihre Gemeinde ist in Damaskus und wir haben eben darüber gesprochen, wie komplex der Konflikt in Syrien ist, wie viele unterschiedliche Interessen es gibt von geopolitischen, machtpolitischen, weltpolitischen, aber auch religiösen Parteien, die an diesem Konflikt beteiligt sind. Und wir haben da aufgehört vor den Nachrichten, dass ich gesagt habe, sie kritisieren eigentlich das Bild, das uns die Medien auf diesen Konflikt geben. Wenn man das vereinfacht, sie sagen schon, nicht alle Medien in Deutschland arbeiten so einfach, aber im Grunde stört es sie, dass es gegen einen bösen, bösen Diktator geht, der weg muss, Assad muss weg, weil dann kommen die Rebellen und bringen Freiheit und Demokratie. Und sie sagen, vor dem, was dann kommt, das ist viel zu einfach zu sagen, dann kommt Freiheit und Demokratie, da haben wir richtig Angst. Das ist unsere Angst ist, was dann kommt, wenn Assad weg sein sollte. Warum haben sie davor Angst?
Weil wir fürchten nach unserer Existenz auch als Christen im Nahen Osten und besonders auch in Syrien. Im Sinne, ja, unsere Existenz hängt nicht von einer Person, aber es hängt auch von einer Politik.
Vom Regime ab.
Nicht nur, also von Weltpolitik. Das heißt, wir haben zwei starke Beispiele. Irak nach dem Saddam Hussein, Absturz von Saddam Hussein und Libyen
Gaddafi.
Nach dem Gaddafi. Und besonders Irak ist für uns ein Vorbild, besonders für die Christen. Nach dem Absturz von Saddam Hussein bis jetzt herrscht eine Unordnung, Unruhe und kein Frieden in Irak. Und die Christen, die haben auch bezahlt mit ihrer Existenz. Und es ist schon bekannt und berichtet in den Medien, dass über 50% von den Christen sind schon weg aus dem Irak.
Aus dem Irak, es sind ja auch ganz viele aus Syrien schon weggegangen.
Ja, also ich komme bis zu Syrien jetzt, aber und man fürchtet und man hat den Gefühl auch als Christen im Nahen Osten, dass viele haben Interesse, dass der Nahen Osten von den Christen entleert.
Mhm. Also Sie haben ja, es gibt ja viele Beispiele dafür, dass im Nahen Osten Christen und Muslime friedlich zusammengelebt haben.
Das schon.
Und Sie sagen, wenn was danach käme, wäre einfach klar christenfeindlich oder würde den Christen ihre Existenz absprechen?
Nicht klar feindlich. Also es ist also die Frage, was ist die Alternative? Was kommt nachher? Es wird Frieden kommen, wirklich. Es werden Leute Frieden bringen können. Und aber wir haben, und ich wiederhole vielleicht mich, und in Irak haben wir gesehen, dass die ganze Welt, also mit alle Kräfte und Mächte, das heißt, da waren die Amerikaner, die Europäer, NATO und die können nachher keine Ordnung schaffen, keinen Frieden. Und daher fragen wir uns, also was kommt nach? Kommt uns eine Unordnung für viele Jahre auch in der Zukunft?
Geht es uns so wie im Irak?
Oder nach einem Wechsel kommt im Gegenteil Frieden und auch Ruhe und Ordnung.
Was glauben Sie denn, was passieren muss, damit Ruhe und Ordnung und Frieden kommt?
Auch das ist auch viel kompliziert, weil jetzt alle Mächte der Welt sind mit beteiligt und viele Länder sind mit beteiligt. Sie haben schon gesagt, Amerika, Russland, Irak, Türkei, Saudi-Arabien, Iran, Israel. Und bis sie sich für eine Lösung vereinbaren oder kommen, dann ich denke, das wird auch viele Jahre dauern. Weil so wie Sie mit der Lage in Syrien umgehen, das für mich also heißt nicht, dass der Krieg wird in kurzer Zeit beenden. Leider. Und Sie mit Ihren Willen und Strebungen und was Sie jede Stadt oder jedes Land an Interesse hat, an der Lage in Syrien und im ganz Nahosten ist. Also weil jetzt es geht nicht nur um Syrien, es geht um das ganze Region, also und alle Länder im Nahosten.
Und da sagen Sie, ist es halt besonders schwierig im Nahen Osten für Christen. Das ist besonders schwierig. Wir haben auch ganz am Anfang der Sendung haben Sie gesagt, wir sind nicht Gäste. Im Orient. Das ist auch unser Land.
Ja.
Und über diese Frage sprechen wir gleich nochmal weiter. Die Sendung Menschen, Pater George, geht zu Ende. Sie sind im Moment in Deutschland. Sie sind hier, weil Sie nach den Familien gucken, die aus Ihrer Gemeinde, St. Cyril in Damaskus und überhaupt natürlich der griechisch-katholischen Kirche. Ja. Am Ende der Sendung kann ich es flüssig sagen. Um zu schauen, wie es den Menschen hier geht und Strukturen aufzubauen.
Ja.
Aber eben sind wir da stehen geblieben und da habe ich gesagt, da machen wir nochmal weiter. Sie sagen, dieser Konflikt, keiner weiß, wie er zu Ende geht. Sie haben kein Vertrauen darin, dass dieser Konflikt sich friedlich auflösen könnte, wenn Assad verschwindet und die Rebellen die Macht im Land übernehmen. Und Sie sagen, es geht eben ganz viel auch darum, um uns als Christen, die wir in diesem Land keine Gäste sind. Das ist einfach, der Nahe Osten gehört genauso zu uns, wie er zu den anderen Menschen gehört, die da leben. Und Ihre Erfahrung ist, deswegen gucken Sie auch auf den Irak, und Ihre Erfahrung ist ja schon von Anfang an gewesen, dass Christen einfach oft verfolgt werden und einfach manchmal auch so verfolgt werden, dass ihnen jede Existenzberechtigung abgesprochen wird. Und es gibt einfach viel Christenverfolgung, oder?
Zurzeit schon. Aber auf der anderen Seite, ich sage auch, dass wir lebten und wir leben auch mit anderen zusammen. Und es funktioniert. Also ich würde nie sagen, das wird nie funktionieren.
Nein, aber es müssen ja beide Parteien, man kann nur zusammenleben, wenn die eine Seite nicht sagt, ihr müsst hier weg, ihr dürft hier nicht sein, ihr habt hier keine Existenzberechtigung.
Aber nicht alle Muslime sagen, dass die Christen müssen weg.
Sie haben Angst, dass die an die Macht kommen, die das sagen.
Ja, wenn solche Leute an der Macht kommen, dann die haben die Macht und die können uns sagen, weg. Aber in Irak, sie sind auch nicht an der Macht angekommen. Und die könnten auch die Christen wegmachen, also unter Druck setzen und sie müssten weg. Und weil auf der anderen Seite gab es keine starke Macht und keine Ordnung, und, die könnte auch das verhindern. Und das ist unsere Furcht jetzt in Syrien, wenn ein kein zentralen Macht mehr gibt. Mhm. Wer verhindert nachher diese Gruppen, die Christen oder auch die anderen Minderheiten, auch die anderen Leute wegzumachen und oder Schaden oder
Wer hält das auf? Wer sagt Stopp? Also wer hält die auf? Also ich habe in der Vorbereitung der Sendung auch ein bisschen gelesen auf der Seite der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die schreiben zum Thema Christen in Syrien. Prekär ist die Situation der christlichen Minderheit in Syrien. Ab Mitte 2011, also mit dem Beginn der gewalttätigen Auseinandersetzung, kam es vermehrt zu Übergriffen verschiedenster Art auf Christen, ihre Stadtteile und Kirchen. Insbesondere von der radikal-islamistischen Al-Nusra-Front gehen immer wieder Entführungen, Vertreibungen, Schändungen und Morde aus. Das heißt, ihnen geht es darum, dass wenn es keine zentrale Macht mehr gibt, dass dann zum Beispiel die Al-Nusra-Front einfach schalten und walten kann, wie sie will.
Ja, und IS hat viele Regionen erobert und wo sie war, auch die haben fast alle Minderheiten unter Druck gesetzt, entweder oder.
Sie haben uns als Wort aus dem Korintherbrief eine Stelle mitgebracht, wo es um Trost geht. Gibt es auch etwas, was Ihnen Hoffnung gibt, dass Sie sagen, es ist alles so verfahren und irgendwie lebe ich in einem Land, in einer Minderheit, die verfolgt wird und alle machtpolitischen Interessen verbinden sich mit diesem Konflikt. Gibt es irgendetwas in dieser wirklich sehr aussichtslosen Situation, so schaut es aus, was Ihnen Hoffnung gibt?
Vielleicht keine absehbare Hoffnung, aber als Christ und als Gläubige, man lernt, dass ohne Hoffnung kann man nicht weiterleben und dass auch nach dem Kreuz immer eine Auferstehung gibt. Und die Kirche war unter Verfolgung für mehr als 300 Jahre, aber trotzdem nach 300 Jahren könnte wieder in Freiheit leben. Und es ist auch viele Beispiele, dass irgendwann wird den Krieg oder also aufhören und wieder Frieden geben, auch nach 30 Jahren Krieg oder 100 Jahre Krieg. Also es gibt immer eine Hoffnung, dass irgendwann wieder ein Frieden gibt.
Pater George, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, dass das schwierig ist in einer Sprache, in der Sie nicht so zu Hause sind wie im Arabischen oder im Französischen zum Beispiel auch. Also ich danke Ihnen, dass Sie das gemacht haben und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es nicht 100 Jahre und auch nicht 30 Jahre dauern
wird. Das wünsche ich mir auch.
Bis es wieder
alle unsere Leute.
Bis es Frieden und Freiheit, also die Freiheit, das zu leben, was man leben möchte, ob es die Religion oder was auch immer es ist, bis es das beides auch wieder in Saint-Cyrille, in Damaskus und überall drumherum auch gibt. Danke Ihnen.
Ich bedanke mich auch für die Einladung und diese Sendung. Es hat mich sehr gefreut und ich grüße alle Zuhörer.
Ja, danke schön. Das tue ich auch. Ich danke allen, die eingeschaltet haben, die zugehört haben und ich hoffe, dass diese Sendung dazu beigetragen hat, dass unser Bild auf diesen großen, komplizierten Konflikt ein bisschen differenzierter geworden ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.